Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Marina Münkler ist hier zu Gast. In Dresden ist sie Literaturwissenschaftlerin und wir haben ja eben über die Frauen in Führungspositionen gesprochen und während die Musik lief, haben wir noch weiter natürlich darüber gesprochen, weil es ein weites Feld ist. Sie haben ja, weil Sie eben den Lehrstuhl innehaben an der TU Dresden, durchaus auch die Möglichkeit, Frauen zu fördern. Tun Sie das?
Ja, tue ich. Tue ich sehr intensiv. Also ich habe durchaus auch männliche Mitarbeiter. Meine Förderung funktioniert nicht in der Weise, dass ich sage, ich stelle nur Frauen ein. Aber ich habe ein sehr intensives Mentoring eigentlich mit den Frauen, die bei mir arbeiten. Also ich berate die, wenn die Tagungen machen wollen, wenn sie sich auch irgendwo anders, das muss ja immer früher oder später sein, bewerben wollen. Oder auch in sozialen Situationen, die sie schwierig finden, berate ich sie eigentlich dauernd. Und ich mache das auch durchaus außerhalb der Universität. Also ich arbeite auch sonst ehrenamtlich als Mentorin. Auch mit Frauen, die in der Wirtschaft sind.
Das ist ja eine sehr zeitintensive Sache. Wie kriegen Sie das hin, noch zu dem, was Sie sonst noch alles tun?
Ja, abends, spät, irgendwann, das klappt schon.
Etwas, also, was Ihnen offensichtlich wichtig ist.
Ja, das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass man einfach oft häufig einen Ratschlag braucht. Und übrigens ist das aber etwas, das auch Männer machen können. Mhm. Mein Mann hat beispielsweise auch schon Frauen mentoriert. Und es ist einfach, wenn man in der Karriereleiter weiter oben ist, dann hat man bestimmte Erfahrungen, was die richtigen Schritte, was die falschen Schritte sind. Und die muss man dann weitergeben. Das finde ich unendlich wichtig. Und das ändert, glaube ich, sehr viel.
Und würden Sie dann, wenn jemand auf Sie zukommt und sagen würde, Frau Münkler, könnten Sie mich mentorieren, also sprich beraten, könnten Sie mir sozusagen den Rücken stärken, wenn ich eine gewisse Karriereleiter erklimmen will, dann würden Sie sagen, wenn Sie die Frau sympathisch finden, ja, mache ich.
Im Grundsatz ja. Also ich möchte jetzt nicht Werbung machen im Radio für alle, aber ganz grundsätzlich mache ich sowas, ja.
Ich sage natürlich auch deswegen, Sie haben viel zu tun, weil ich weiß, dass Sie auch Autorin sind und Bücher schreiben. Und das Buch, was zuletzt rauskam, Ende 2019, das ist ja das Abschied vom Abstieg, eine Agenda für Deutschland. Das hatte ich natürlich jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung auch noch mal in der Hand. Mhm. Und habe mich gefragt, würden Sie das eigentlich jetzt noch mal so schreiben können? Denn die These darin ist ja zu sagen, wir dürfen nicht immer so viel über diesen Abstieg reden. Das spielt letztendlich auch den Populisten in die Hände. Sondern wir müssen also proaktiv tätig vorangehen, gucken, wo sind die Felder, in denen wir was verändern können. Aber jetzt auch mit der Pandemie hat man ja das Gefühl, man muss einem gewissen Abstieg ins Auge blicken.
Ja, aber ihm ins Auge blicken heißt doch nicht, sich ihm hinzugeben. Das Buch hat ja einen durchaus appellativen Charakter auch. Wir haben eine Vorstellung, dass dieser Titel auch wirken soll. Und das Abschied vom Abstieg bedeutet ja nicht einfach zu sagen, naja, wir steigen schon nicht ab, sondern es bedeutet schon, die Risiken und Gefahren in den Blick zu nehmen. Und wir haben ja in den drei Kapiteln über Bildung, Demokratie und Europa auch Aspekte in den Blick genommen, von denen wir glaubten, da sind Abstiegsnarrative besonders virulent und schwierig, und sind grundsätzlich der Überzeugung, dass wir wirklich mit einer positiveren Einstellung herangehen müssen, um eine größere Resilienz zu erlangen. Und das ist ja im Grunde genommen das, was Macron jetzt gesagt hat. Wir brauchen die Möglichkeit, mit dieser Pandemie so umzugehen, dass wir gestärkt rauskommen. Und das war ja eigentlich so ein Zentrum dieses Buches, zu sagen, nicht einfach Probleme leugnen, das ist nicht der Punkt, aber sich auch nicht in Probleme hineinsteigern beziehungsweise Narrative, solche Erzählmuster produzieren, die den Untergang schon voraussagen. Das war 2019 gerade mit dem, was die AfD gesagt hat, ja ganz intensiv. Jetzt sind sie ja auf der anderen Seite quasi. Also Herr Höcke hat ja vor einiger Zeit in einem Interview gesagt, Corona ist vorbei. Na, deutlicher kann man kaum widerlegt werden. Also man muss die Probleme benennen, man muss sie adressieren, aber man darf eben nicht in ihnen versacken oder aber sie gar noch, wie eben die rechten Parteien ganz häufig, sie verschärfen wollen in der Hoffnung, dass dann unsere Demokratie zusammenbricht.
Jetzt haben wir ja auch Zahlen, dass der Populismus rückläufig ist. Wie beurteilen Sie das denn?
Das kommt immer darauf an, wo man hinguckt. Also in den USA ist er nicht hinreichend rückläufig. Da haben wir ja nach wie vor diesen Präsidenten im Amt, von dem wir nicht sicher sagen können, ob er die nächste Wahl verliert.
Gut, ich meinte jetzt Deutschland. Also ja. Ein Jahr vor der Bundestagswahl sind zunehmend weniger Menschen populistisch eingestellt. Das sagt das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Ja, das ist auch eine richtige Beobachtung und die ist auch beruhigend für Deutschland. Das bedeutet, dass im Grunde genommen Leute gelernt haben, dass bestimmte Narrative nur dazu führen, dass also radikale Gruppen davon profitieren und dass eigentlich ihnen selbst, also auch solche Leute, die denen zeitweise angehangen haben, dass die ihnen selbst gar nichts bringen. Sie also nicht auf dem Glücksindex, den hatten wir uns für Abschied vom Abstieg auch angeguckt, es macht sie nicht glücklicher. Auch nicht, was die ökonomische Situation der Einzelnen anbetrifft, die ja auch gar nie so negativ war, wie sie geredet worden ist. Und es ist tatsächlich ein ganz zentraler Aspekt, dass es da einen Rückgang ging. Und da hat Covid-19 viel mit zu tun. Es gibt ein größeres Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierung. Bei allen Diskussionen, die man jetzt hat, muss man doch sagen, die Tatsache, dass wir im Vergleich bislang relativ gut durchgekommen sind, das hätte ja auch alles sehr viel schlimmer laufen können, zeigt, dass populistische Politik, die ja eigentlich immer auf Verschärfung setzt, eben dann doch nicht immer erfolgreich sein kann. Und das ist auch gut so.